Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Ihr hört es raus, heute sitze ich hier allein am Mikro, denn Ronja ist ausnahmsweise nicht dabei. Warum? Der Grund ist ein ganz schöner. Sie hat diese Woche Geburtstag. Und die fleißigen ZuhörerInnen werden sich jetzt erinnern, das Schicksal, ein Jahr älter zu werden, ereilte mich ja auch erst vor einigen Wochen. Und damals hat Ronja das Zepter übernommen, eine Folge alleine gedreht, aufgenommen. Und von daher revanchiere ich mich sehr, sehr, natürlich unglaublich gerne heute und sende an dieser Stelle die allerbesten Glückwünsche an die liebe Ronja. Happy Birthday, Ronja. Ich hoffe, du hast eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Geburtstag und Tage drumherum. Und alle anderen, keine Sorge natürlich, nächste Woche ist die Ronja wieder am Start. Ich freue mich da schon sehr drauf. Aber bis dahin freue ich mich unglaublich auf die heutige Folge. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich schon jetzt hier alleine aufzeichne, zumindest jetzt noch, dann nutze ich die Gelegenheit, über ein Thema zu sprechen, bei dem es genau darum geht, nicht alleine Entscheidungen zu treffen. Es geht um das Thema Beteiligung und ganz konkret um die Frage, wie können BürgerInnen eigentlich mitbestimmen, was in ihrer Kommune, was wirklich vor Ort passiert. Und genau da setzt das Thema der heutigen Folge an. Es geht um das Thema Bürgerbudgets. Bürgerbudgets sind ein Beteiligungsinstrument, das im besten Fall Menschen aus der Zuschauerrolle herausholt und ihnen ermöglicht, selbst mitzugestalten, was vor Ort passiert. Dass man eben nicht nur mit den Schultern zuckt und sagt und denkt, naja, so ist es halt in der Kommune, sondern man merkt, hier kann ich tatsächlich etwas bewegen. Ich bin auf das Thema, bin ich ganz offen, auf Instagram gestoßen, darüber gestolpert durch ein kurzes Video von der Tagesschau, das zeigte, wie ein junger Mensch namens Marcel mitentscheiden durfte, wofür öffentliche Mittel in seinem Ort in Garching bei München ausgegeben werden. In dem Fall ging es genau darum, dass eine neue Bikestrecke eröffnet wurde, ein kleines Projekt, das er quasi angestoßen hat, dafür einen Antrag geschrieben hat und total überrascht war, als es durchging. Und das sind in der Regel oft kleine Projekte, aber trotzdem genau da wurde dann Geld zur Verfügung gestellt und die BürgerInnen konnten selbst mitentscheiden, was ihnen wichtig ist. Und ich habe das Video gesehen, ich verlinke es auch in den Shownotes. Und ich dachte mir direkt, hey, das klingt total niedrigschwellig und gleichzeitig auch ziemlich politisch. Und ich hatte gleich ein paar Fragen. So, wer darf da eigentlich mitmachen? Wie läuft das ab? Kann man einfach abstimmen? Ist es vielleicht komplizierter? Ist es eigentlich mehr Arbeit, als einem lieb ist? Und wie offen ist sowas wirklich? Also wer beteiligt sich denn da dann tatsächlich? Und natürlich auch die grundsätzliche Frage, was bewirken solche Beteiligungsformate? Gibt das vielleicht nur ein kurzes Gefühl an Beteiligte, an Menschen oder ist das wirklich langfristig auch eine Möglichkeit, etwas zu verändern? Und all diesen Fragen gehe ich im heutigen Gespräch nicht allein nach, sondern mit einem absoluten Experten in diesem Gebiet, nämlich mit Dr. Peter Pazediordiczuk. Peter arbeitet im Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums. Er ist Forschungsreferent für Bürgerbeteiligung und vor allem ist er auch Vorsitzender des Vereins Lokale Demokratie. Also diese Akademie Lokale Demokratie ist ein Verein, eine Organisation, die sich genau solchen Beteiligungsformaten widmet. Ihr Ziel ist, Bürgerbeteiligung zu ermöglichen, kommunale Selbstverwaltung zu stärken und das Miteinander zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft zu fördern. Und ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht vorwegnehmen an dieser Stelle. Er wird sich gleich auch mal vorstellen, beziehungsweise ich habe noch ein paar Fragen dabei, um das mal genauer zu beleuchten, wie seine Rolle da ist. Und ja, ansonsten, bevor wir reinstarten, wenn ihr Hungry Minds, wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst doch gerne sweete Bewertung da auf Spotify, Apple oder wo auch immer ihr ihn gerade hört. Und vor allem jetzt in der Sommerpause, viele Podcasts sind im Urlaub, wir nicht. Teilt also die Folge gerne mit euren Mitmenschen, mit Menschen, die Bock auf solche Themen haben, auf junge Menschen haben, auf gesellschaftliche, wichtige, auch Arbeitsthemen haben, die einfach Lust haben, sich auch mit zu beteiligen und für so mit Gestaltung auch zu interessieren. Und jetzt ansonsten ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Dr. Peter Pazediordiczuk vom Verein Lokale Demokratie. Hallo Peter, herzlich willkommen im Hungry Minds Talk.
Ja, hallo. Ich grüße dich auch und herzlichen Dank für eure Einladung.
Ja, Peter, wenn dich jetzt jemand fragt, auf dem Dorffest zum Beispiel, was du eigentlich beruflich machst, was sagst du dann?
Also hauptberuflich bin ich im Augenblick beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Das ist eine Behörde, die dem Bundesumweltministerium zugeordnet ist. Mhm. Und ich bin dort Forschungsreferent für Bürgerbeteiligung, Bürgerkommunikation. Genau, und unterstütze das Amt oder eben diesen Prozess der Endlagersuche. Also wir suchen ja in Deutschland gerade nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll. Und wie wir alle wissen, Gorleben und so weiter, das ist uns allen ein großer Begriff. Es gab da viele Konflikte in der Bundesrepublik Deutschland um diese Endlagersuche. Und da ist eben jetzt ein ganz neuer Prozess aufgesetzt worden, der sehr umfangreich und komplex ist. Und da braucht es viel Frau und Mannpower, um da sozusagen zu einem guten Ergebnis zu kommen.
Ja, cool. Also dort wirklich auch schon das Ziel, da die Menschen auch mitzunehmen. Das wird auch klar, steht bei euch auf der Fahne, würdest du sagen?
Ich denke, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das ist auch das, was wir sozusagen in der Akademie für lokale Demokratie machen. Mhm. Aber das ist überall, wo Bürgerbeteiligung stattfindet, geht es eigentlich immer darum, so ein Stück Verwaltung, Politik und die Bürgerschaft zusammenzubringen. Mhm. Denn am Ende geht es ja darum, dass wir Probleme lösen. Ja, das ist ja auch das, was von der Politik auch immer eingefordert wird, zu Recht von den Bürgerinnen und Bürgern, dass diese ihre Probleme löst, ja, mhm, und Antworten auf die großen drängenden Fragen hat. Und genau, und am besten geht das natürlich, wenn man miteinander im Gespräch ist. Und mal geht es darum, einen Konflikt zu lösen, mal machen wir mit den Bürgern irgendeine Aktionsplanung, entwickeln Strategien oder machen einfach nur einen großen Brainstorming-Prozess, um überhaupt erstmal so ein bisschen genauer verstehen zu können, wo die Bedarfe, Interessen und so weiter liegen.
Total spannend. Jetzt sind wir schon richtig eingestiegen. Du hast gerade schon erwähnt, du bist vor allem, und ich habe es auch eingangs erwähnt, du hast diese berufliche Tätigkeit im Umweltministerium, sagen wir es mal, und machst dort aber auch wirklich ganz, ganz klare Bürgerbeteiligung, versuchst die Menschen da mitzunehmen, bist gleichzeitig aber auch Vorsitzender des Vereins Lokale Demokratie, also dieser Akademie. Was macht ihr da eigentlich genau und warum gibt es denn oder warum braucht es denn dafür überhaupt einen eigenen Verein? Weil ich meine, es gibt doch die Kommunen, es gibt doch den Bund, man sollte doch eigentlich denken, da braucht es gar keinen Verein mehr dafür, oder?
Ja, also wir haben die Akademie für Lokale Demokratie mal so für gut 15 Jahren im Erzgebirgskreis gegründet. Mhm. Und wie wir alle so ein bisschen wissen, gibt es durchaus im Osten der Republik vielleicht auch noch das eine oder andere Manko in Sachen Demokratie. Also ich habe viele Jahre im Stadtrat gesessen, also war Stadtrat in meiner Heimatstadt Oelsnitz im Erzgebirge, war Mitglied des Kreistages im Erzgebirgskreis. Und was ich dort ganz oft feststellen musste, ist, dass es zum Beispiel keine ausgeprägte Debattenkultur gibt. Also das heißt, wenn man dort in diesen Gremien eine Frage gestellt hat oder vielleicht auch mal eine kritische Anmerkung zu einer Vorlage der Verwaltung hinterlassen hat, dann wurde man gleich irgendwie so ein bisschen schief von der Seite angeguckt. Und nun heißt doch immer, die Parlamente sind sozusagen die Orte, wo die Diskussionen stattfinden sollten, weil da werden ja wichtige Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger getroffen. Und also das ist mal so ein ganz konkretes Problem.
Und das Gefühl hattest du nicht, dass dort zumindest die Bürgerinnen mitgenommen werden?
Wie bitte?
Du hattest nicht das Gefühl, dass dort die BürgerInnen genug
mitgenommen werden? Nicht immer. Also das hängt immer sehr stark von der Kommune ab. Ne? Das ist immer so ein bisschen eine Frage, welche Akteure hat man dort vor Ort? Mhm. Ich sage mal, die Kommunalverfassungen geben den Kommunen, ich sage mal, ein breites Portfolio an Möglichkeiten an die Hand, von Bürgerversammlungen über Bürgerentscheide und so weiter. Da ist eine ganze Menge möglich. Mhm. Aber es herrscht nicht in allen Kommunen wirklich, sagen wir mal, so eine Beteiligungskultur. Ne? Also sowohl auf der Bürgerseite als auch in den Verwaltungen, in der Politik. Also oft läuft man so nebeneinander her und arbeitet wenig zusammen. Mhm. Oft gibt es sogar so eine bisschen wie eine Rivalität oder man hat so eine, ich sag mal, eine negative Einstellung gegenüber der Verwaltung. Aber dabei sitzen dort ja auch nur Menschen, und die ihre Arbeit machen und letztendlich auch nur was Gutes für den Ort erreichen wollen.
Klar. Ja, ich meine, das ist auch etwas, was wir tatsächlich auch in unserer Jugendstudie sagen. Es gibt total viele gute Initiativen, auch Jugendformate und wirklich Möglichkeiten, junge Menschen zu beteiligen, generell Menschen zu beteiligen. Nur viele Menschen wissen nicht von diesen Formaten. Und ich glaube, wenn dann diese Räder parallel zueinander laufen, dann hat man ein Problem, wenn das wirklich gar keine Überschneidungen hat an manchen Stellen.
Aber du hattest ja nochmal gefragt, warum es uns sozusagen braucht. Das eine ist sozusagen dieses Demokratiedefizit ein bisschen. Mhm. Ne? Und dann ist es halt oft auch eine Frage einfach, wie kann ich mit den Bürgerinnen und Bürgern effektiv ins Gespräch kommen, mit vielen Personen auf einmal, um eben zum Beispiel Konflikte zu lösen oder ein Brainstorming oder was auch immer. Und da gibt es halt sozusagen viele, viele Methoden und Formate der Bürgerbeteiligung. Und das ist so etwas, worauf wir uns als Akademie drauf spezialisiert haben, auf Methoden und Formate der Bürgerbeteiligung. Das reicht so von A wie Appreciative Inquiry über B wie Bürgerbudgets bis Z wie Zukunftskonferenz oder Zukunftswerkstatt. Mhm. Und das ist praktisch so ein ganz spezifisches, sagen wir mal, Kommunikations-Know-how, was wir versuchen eben in die Breite zu bringen. Über Publikationen, über Seminare, ja. aber eben auch über ganz konkrete Projekte in und mit den Kommunen.
Ja. Gehen wir gerne das Alphabet mal ein bisschen durch. Wir starten bei B, Bürgerbudget, was du gerade genannt hast. Da bin ich ja tatsächlich auch überhaupt auf euch gestoßen. Bin ich ganz offen. Letzte Woche ein Tagesschau-Video gesehen auf Instagram. Ich habe es eingangs erwähnt. Das eben Projekt zum Bürgerbudget vorgestellt hat. Mein direkter Gedanke war spannend. Das klingt so schlicht und demokratisch zugleich. Und ich finde es toll, dass überhaupt solche Videos dann auch entstehen, um natürlich sowas auch in die breite Masse zu bringen. BürgerInnen entscheiden mit, wofür Geld quasi vor Ort eingesetzt wird. Hat dann aber gleichzeitig auch 1000 Fragen. Wer darf denn da mitmachen? Ist es wirklich offen für alle? Ist es eher symbolisch? Das möchte ich jetzt auch mal genauer verstehen. Wie funktionieren denn Bürgerbudgets überhaupt in der Praxis? Kannst du es mal kurz mal überhaupt vorstellen?
Also im Kern kann man sagen, dass ein Bürgerbudget eigentlich eine kommunale Projektförderrichtlinie ist. Das heißt, die Kommune, der Stadtrat legt mal fest, einmal im Jahr, wie viel Geld sie aus dem städtischen Haushalt für Bürgerprojekte zur Verfügung stellen wollen. Und auf dieses Budget oder mit Blick auf dieses Budget reichen die Bürgerinnen und Bürger dann Projekte ein. Das kann zum Beispiel eben die Sanierung des Marktplatzes sein. Das wäre zum Beispiel jetzt ein großes Projekt. Oft geht es aber auch um kleinere Dinge wie eine smarte Straßenbeleuchtung oder ein Verein will irgendein Fest organisieren. Oder es geht um Mülleimer und Parkplätze in der Schlossparkanlage. Also das kann ganz, ganz vielfältig sein. Und der große demokratische Clou an dieser Projektförderrichtlinie ist jetzt, dass über die Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel nicht der Stadtrat entscheidet oder gar nur der Bürgermeister, irgendwie die Verwaltung, sondern dass es dazu eine öffentliche Abstimmung gibt. Also wie bei einem Art Bürgerentscheid.
Also Bürgerentscheid,
das heißt,
ja.
genau, die Leute gehen dann praktisch an die Wahlurne und dann findet dann oft so ein sogenannter Tag der Entscheidung statt. So wird das zum Beispiel in Eberswalde genannt, eine Stadt hier nicht weit von Berlin entfernt.
Einmal im Jahr dann?
Genau, einmal im Jahr. Und da werden dann praktisch so Wahlboxen aufgestellt und für jede Wahlbox gibt es dann, steht für ein Projekt und dann kriegt man da 3 Stimmtaler und die kann man dann da einwerfen und am Ende die Projekte, die die meisten Stimmen erhalten haben oder auf die meisten Stimmen entfielen, die werden dann eben, kommen dann zur Umsetzung. Das heißt, die Mittel werden dann ausgezahlt, da wird dann ein Zuwendungsbescheid erlassen und dann können die Bürgerinnen und Bürger diese Projekte umsetzen. Genau. Es gibt aber auch die Möglichkeit, online abzustimmen. Das machen jetzt noch nicht alle Kommunen, aber das ist auch eine Möglichkeit. Das ist natürlich ein bisschen effizienter und dann sind die Zugangsbarrieren noch mal ein bisschen niedriger. Da muss man nicht unbedingt an dem Tag dann auch wirklich im Ort sein und dorthin gehen, sondern kann das eben auch von wo auch immer dann eben online tun.
Total spannend. Ist das jetzt ein Projekt der letzten Jahre oder gibt es das schon länger?
Also die Bürgerbudgets, die gibt es noch nicht ganz so lange. Wir beschäftigen uns jetzt mit diesen Bürgerbudgets so gut, ich sag mal so 5-6 Jahre, würde ich sagen. Da sind wir vor 6 Jahren vielleicht intensiver eingestiegen. Wir haben da mal ein sehr umfangreiches Projekt in Sachsen gemacht, wo wir Kommunen beraten haben zum Thema, wo aber auch Fachpublikationen entstanden sind, wo wir Seminare organisiert haben und auch so ein bisschen eine Infokampagne in Sachsen zu diesem Thema umgesetzt haben. Da ist dann auch dieser Spruch entstanden, gute Ideen brauchen ein Budget. Aber diese Bürgerbudgets, das ist sozusagen mit dieser öffentlichen, also diese Projektförderrichtlinien gibt es ja schon lange. Das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Das kennen wir nicht nur von der kommunalen Ebene, sondern auch von diesen Landes- und Bundesförderrichtlinien. Aber dass man das eben kombiniert mit dieser öffentlichen Abstimmung, das ist sozusagen das eher Neue und interessant oder macht das Ganze dann sozusagen so interessant. Ne? Und du hattest vorhin noch gefragt, kann da jeder mitmachen? Und genau das ist der Punkt. Bei so einem Bürgerbudget kann grundsätzlich jeder mitmachen. Oft ist es ja so, das Wahlrecht, ne, also wenn Jugendliche zum Beispiel, haben ja oft kein Wahlrecht, ne, erst ab 16 oder gar ab 18, das kommt dann immer auf das Bundesland eben drauf an. Ja. Und bei so einem Bürgerbudget können eben auch Jugendliche mitmachen. Das kommt dann wieder drauf an, die Kommunen, die erlassen eine Satzung und es gibt Kommunen, die sozusagen die Teilnahme schon ab 14 Jahren ermöglichen, die meisten aber zumindest eben ab 16 Jahren. Okay. Das heißt, auch Jugendliche können einen Projektvorschlag einreichen und können dann ihre Projekte eben auch entsprechend umsetzen.
Wie kann ich mir so ein Projektvorschlag vorstellen? Weil ich komme ja auch aus dem akademischen Bereich mit Förderungen und Anträgen kenne ich mich jetzt relativ gut aus, würde ich sagen. Habe ein paar mitbegleitet oder auch kennengelernt und muss schon sagen, zum Teil sind die jetzt ziemlich lang, ziemlich bürokratisch, mit Kostenaufstellungen, man muss ziemlich viel rechtfertigen. Man wägt inzwischen auch oft ab, lohnt sich überhaupt der Aufwand jetzt hier, habe ich überhaupt Chancen? Und wenn ich jetzt natürlich, ich meine, das ist euer Ziel, aber auch eure Aufgabe natürlich, das möglichst einfach darzustellen. Wie einfach kann ich mir so einen Antrag denn überhaupt vorstellen?
Ja. Also da gibt es natürlich keine Standards. Letztendlich tut das jede Kommune selber entscheiden, wie diese Anträge genau aussehen. Man muss halt immer schauen. Also es geht nicht ganz ohne Bürokratie. Man kann keine Haushaltsmittel, öffentliche Gelder sozusagen einfach so ausreichen, ohne dass es einen Zuwendungsbescheid gibt, irgendeine Ermächtigungs- eben Grundlage. Und es muss auch ein Prozedere geben, natürlich der Abrechnung. Also man muss schon nachweisen, dass man diese Mittel eben auch für den Zweck, für die sie halt vorgesehen sind, sozusagen eben verausgabt werden.
Wurde. Ja, okay, aber
so, muss genau. Ich und der Antrag muss nicht lang sein, sondern das können maximal 2 Seiten sein. Und das ist aber dann halt, es gibt da kein Standardformular, ne, sondern jede Kommune geht da ein bisschen ihren eigenen Weg. Ich sage immer, nur so kompliziert wie nötig, so einfach wie möglich. Und das sollte, glaube ich, die Devise sein. Ich glaube, es macht jetzt im Rahmen unseres Gesprächs nicht so den Sinn, jetzt Zeile für Zeile von dem Antrag durchzugehen, was man da im Einzelnen eintragen muss. Oft ist es natürlich auch hilfreich, wenn man noch so eine Projektskizze hat. Also wenn man natürlich so ein Projekt entwickelt und vor allem öffentlich auch zur Ausstellung oder zur Abstimmung bringt, ja, dann muss man ja auch ein bisschen Werbung dafür machen, damit man dann sozusagen auch ausgewählt wird. Und da ist es natürlich dann auch gut, wenn man irgendwie ein paar Unterlagen hat, vielleicht ein Plakat oder ein Flyer oder zu dem Projekt, das irgendwie zu dieser Idee schon im Internet ein paar Informationen gibt oder irgendwas.
Ja, aber ich meine, angenommen, ich bin jetzt 15 Jahre alt und wünsche mir eine neue Tischtennisplatte bei uns im Ort. Eine Fußball-Tischtennisplatte, so haben wir es in Konstanz tatsächlich bekommen, über so ein Bürgerbudget, was auch recht cool lief. Dann würde ich ja quasi einen Antrag stellen oder diese Formulare einreichen, wäre aber dann natürlich selber auch nicht in der Pflicht, das umzusetzen. Das wäre dann quasi.
Nee, genau. Und da muss man jetzt differenzieren. Es gibt Projekte, die beantragt werden. Mhm. Manche von diesen Projekten werden dann tatsächlich von den Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt. Mhm. Es gibt aber auch eine hohe Anzahl, ich müsste jetzt gucken, ich habe die genaue Statistik jetzt nicht im Kopf. Das ist ja in jeder Kommune auch ein bisschen anders, wie hoch der Anteil sozusagen zwischen kommunal umgesetzten und von den Bürgern umgesetzten Projekten ist. Aber im Fall von so einer Tischtennisplatte, wie du es gerade sagst, ne, da wäre natürlich die Aufgabenstellung so, die Jugendlichen reichen den Projektvorschlag ein, aber die Tischtennisplatte kaufen und vor Ort installieren, macht natürlich dann die Kommune. Ja. Das ist ja auch etwas, was sie sonst in der Regel eben tut, solche Infrastruktur bereitstellen. Da braucht es ja eine Firma, die muss beauftragt werden und so weiter. Das sind jetzt sozusagen nicht die Jugendlichen in der Pflicht, dann irgendwo noch eine Ausschreibung zu machen und eine Tischtennisplatte zu kaufen und die dann dort irgendwie auch noch sicherheitskonform zu installieren.
Okay, verstehe. Weil das wäre meine, dann haben wir quasi 2 verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal das Budget, das man dann verwenden könnte, wenn man eben ein Fest organisiert oder ein bestimmtes Projekt selber umsetzen möchte. Also man kann sich da auch kreativ dann ausleben, würde ich jetzt mal so sagen. Genau. Und der andere Punkt wäre quasi, klar auf eine Infrastruktur hinzuweisen, eben Thema Ausbau von auch Straßen, was du gerade gemeint hattest, fahrradfreundliche Straßen oder eben ja für Spielplätze oder andere Möglichkeiten des öffentlichen Ortes, dann einen Antrag zu schreiben, damit das umgesetzt wird. Man ist ja selber aber nicht in der Pflicht, weil jetzt wäre mein erster Gedanke gewesen, eben so ein junger Mensch, der möchte natürlich nicht noch mehr Arbeit haben, wenn das dann endlich, also er möchte sich ja auch freuen können darüber und er hat ja vielleicht gar nicht die Kompetenzen, er möchte einfach etwas Positives beitragen zum Stadtbild.
Man muss halt immer ein bisschen schauen, was für ein Projekt ist. Ne? Mal ein anderes Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel Jugendliche aus einem Jugendclub sagen, wir wollen irgendwie zum 10-jährigen Jubiläum unseres Jugendclubs irgendwie eine Feierlichkeit durchführen, irgendein Fest organisieren, dann würde man natürlich als Kommune schon davon ausgehen oder erwartet man natürlich, dass die Jugendlichen dann da auch mit anpacken und bei der Umsetzung sozusagen mithelfen. Aber ich glaube, das ist selbstredend und in der Praxis erfolgt das dann ganz automatisch und muss man dann halt einfach schauen, wie die Aufgabenverteilung aussieht. Aber das wird dann sozusagen zwischen Kommune, zwischen der Verwaltung und den Antragstellern dann eben auch besprochen.
Cool. Und ihr im Verein seid euch dann so quasi als Berater in der Beraterposition für die Kommunen auch, um zu zeigen, wie könnte so ein Antrag aussehen? Was
genau.
Braucht ihr für formale...
Wir unterstützen zum Beispiel, können diese Antragsformulare aussehen, diese Abrechnungsformulare, wie kann man so eine Abstimmung organisieren, wie sieht überhaupt der ganze Prozess aus? Und dann sind ja auch noch so rechtliche Dinge zu regeln. Ne? Das ist ja auch alles ein bisschen komplizierter dann oft. Im Rahmen so eines Bürgerbudgets entsteht eine Satzung. Also es muss ja irgendwo geregelt werden, ne? wie die grundsätzlichen Formalien sind. Also ja. Wird zum Beispiel in so einer Satzung festgelegt, wie viel Geld kann jedes Jahr ausgegeben werden aus dem städtischen Haushalt für das Bürgerbudget. Und das muss man satzungsrechtlich unter anderem regeln und dafür muss eben eine Satzung erlassen werden und dann ist es immer gut, wenn die Kommunen sozusagen da auch ein bisschen Beratung bekommen. Wie sieht so eine Satzung aus? Wie sollte man das am besten gestalten? Und auch bei solchen Fragestellungen unterstützen wir.
Die Frage wirst du jetzt nicht perfekt beantworten können, aber in welchem Rahmen, finanziellen Rahmen bewegen wir uns denn da eigentlich? Ich meine, das wird davon abhängig sein, wie viel Geld überhaupt zur Verfügung steht. Jetzt hören wir aber gerade, es wird immer enger, gerade auch bei Kommunen, die haben da zu kämpfen. Gibt es dann trotzdem immer Geld für sowas oder gibt es auch Kommunen, die sagen, wir haben gar kein Geld für solche Bürgerbudgets?
Also wenn eine Kommune sich dazu entscheidet, ein Bürgerbudget einzuführen, dann sind das in der Regel so 1 bis 3 Euro pro Bürger und Jahr.
Okay.
Ja, das ist sozusagen, das hat man mal statistisch erfasst. Das heißt, in einer Kommune mit 50.000 Einwohnern hat man oft so ein Bürgerbudget zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Mhm. In kleineren Kommunen ist es weniger. In größeren Kommunen wie Wuppertal oder so kann es auch deutlich mehr über 100.000 Euro sein. Das ist am Ende, du hast vollkommen recht, Kilian, einerseits natürlich eine Frage, wie viel Geld oder wie gut ist die Kommune finanziell ausgestattet. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Frage politischer Prioritätensetzung. Ja? Wenn einem so etwas wichtig ist, die Förderung der Demokratie, aber auch vor allem diese Förderung bürgerschaftlichen Engagements, und das macht man ja über so eine Förderrichtlinie, na, dann nimmt man das Geld dafür auch letztlich in die Hand. Und zudem ist es ja oft in den Kommunen so, dass sowieso Geld ausgereicht wird für die Vereinslandschaft. Es gibt ja immer in irgendeiner Form ein Budget für die Förderung der Vereinslandschaft, für die Förderung des Ehrenamtes. Und man kann auch solche Budgets dann zum Beispiel zusammenführen zu einem Bürgerbudget. Das wäre auch eine Option.
Ja, lass da gerne mal noch dabei bleiben bei dieser Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. Wie offen sind denn Verwaltungen für so eine direkte Beteiligung? Weil im Zweifelsfall haben sie damit ja erstmal eine Heidenarbeit eingangs überhaupt, diese Anträge zu organisieren und dann, wenn die durchkommen, natürlich dann auch umzusetzen.
Ja. Also wie gesagt, das hängt halt immer sehr stark von den Akteuren vor Ort ab. Es gibt einfach, ich sag mal, Personal in den Kommunen, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die sind einfach grundsätzlich diesen Themen stehen sehr aufgeschlossen gegenüber.
Haben da richtig Bock drauf dann.
Ja, die haben da einfach, genau, die haben da Bock drauf. Das ist schön auf den Punkt gebracht. Und es gibt eben andere, die haben da überhaupt keinen Bock drauf. Aus charakterlichen Gründen, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und das ist nicht immer ganz einfach, sozusagen die Leute zu überzeugen. Wo es auch immer Missverständnisse gibt, ist diese Verwechslung mit diesem Thema Bürgerhaushalte. Ja, oft denken die Leute, ein Bürgerhaushalt ist ein Bürgerbudget. Aber das sind zwei ganz grundsätzlich andere Formate. Die haben so viel gemein, die haben nur so viel gemein, als dass es da irgendwie um Geld geht. Ja? Also so ein Bürgerhaushalt ist eine reine Beratungsleistung, da können die Bürger nichts entscheiden und auch nichts umsetzen, sondern sie machen im Rahmen des Bürgerhaushaltes reine Vorschläge, wie man bestimmte Haushaltsmittel verwendet.
Dafür müssen
sie
dann
die Straße saniert oder den Parkplatz in Schuss bringt. Ja? Aber da kann der Bürger selber nichts tun. Er kann nicht direkt wirksam werden. Ne?
Ja, aber ich meine, in Demokratie, er kann zu seinem Abgeordneten gehen, zum Parlament gehen und dann da quasi Druck ausüben, oder?
Ja, man kann natürlich klar zu den Stadträten gehen, man kann auch die Stadtratssitzungen besuchen und dann dort zu den einzelnen Tagesordnungspunkten natürlich auch Stellung beziehen als Bürger. Aber das ist natürlich auf Deutsch gesagt wenig sexy. Ja? Das ist, wer macht das schon? Ich bin dann in so einem Raum, in so einer Stadtratssitzung irgendwie so ein Stück auch, da gibt es eine gewisse Hierarchie. Auf der einen Seite sitzen eben die Stadträtinnen und Stadträte und dann sitzt dort im Zuschauerraum irgendwo die Bürgerschaft. Und dann haben wir ja heutzutage auch einfach das, stehen wir ja vor der Herausforderungen, dass vor allem auch junge Menschen, und ich kann das auch vollkommen nachvollziehen, dass es immer schwerer wird, die sozusagen in langfristige Strukturen, also in Parteien, in Vereine oder Gewerkschaften oder wie auch immer einzubinden. Ja? Ich meine, das sehen wir auch an den Biografien. Viele gehen dann zum Studium oder zur Schule auch irgendwo schon woanders hin. Und ich sage mal, 2-4 Jahre so ein langfristiges Engagement, das ist dann, sind einfach Zeiträume, die für Jugendliche schwerer zu überblicken sind, weil sich da auch so viel in ihrem Leben einfach tut. Und vor dem Hintergrund ist natürlich so ein Bürgerbudget, das ist, ich sag mal, ein zeitlich begrenztes Projekt, ein zeitlich begrenzter Zeitraum, ja, wo ich dann am Ende auch ganz konkretes Ergebnis sehe. Ne?
Cool.
Ich habe etwas umgesetzt. Wir haben das Vereinsfest organisiert oder die Tischtennisplatte steht eben und dann kann ich da hingehen. Guck, das ist mein Engagement gewesen, da steht es, das ist das Ergebnis. Und das ist natürlich, wenn ich so eine reine Beratungsleistung erbringe oder mich in diesen politischen Parteien organisiere, da sehe ich das Ergebnis nicht so unmittelbar.
Ja.
Deswegen sage ich immer, das ist nicht so sexy.
Ja, den verstehe ich den Punkt, aber gerade wenn man über so neue Formate, ich nenne es mal neue Formate, wie das Bürgerbudget spricht, dann ist ja schon das Ziel, damit auch neue Menschen quasi heranzuziehen und wirklich ihnen zu zeigen, dass es vielleicht doch sexy oder zumindest einfach sein kann, sich zu beteiligen und dass es nicht so ein langwieriger Prozess ist. Ich sage trotzdem immer aus unserer Sicht, man hat viel mehr Möglichkeiten, als man denkt, man kann mit viel mehr Menschen sprechen, als man denkt. Es gibt überall direkt gewählte Abgeordnete, auch im Bundestag, die sich eigentlich für Stadtbild ja auch interessieren sollten und deren Wahlkreis es ja dann auch irgendwie ist, auch mal wieder vorbeizukommen, dort mal direkt die Stimme zu heben. Aber gleichzeitig gibt es eben Stadträte Möglichkeiten, auch wirklich vor Ort was einzubringen. Wenn wir nochmal zum Bürgerbudget gehen und wirklich, du hast ja gerade schon angesprochen, auch gerade junge Menschen, die da wirklich quasi gesucht werden. Wie klappt das? Würdest du sagen, wer beteiligt sich typischerweise, wer bleibt fern und wo ist da die größte Herausforderung?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich bei diesen Bürgerbeteiligungsverfahren immer so ein bisschen eine Herausforderung, vor allem auch Jugendliche zu erreichen, aber auch andere, sozial schwächere Menschen.
Ja. Also andere Milieus,
mit einem geringeren Bildungshintergrund, ja. Da ist es immer schwieriger sozusagen. Oft sind es halt, ich sage mal, ältere Männer mit gutem Einkommen, mit einem hohen Bildungsgrad, die sich eben engagieren. Und oft sind es eben auch Menschen, die sowieso schon engagiert sind. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass man eben auch im Rahmen von so einem Bürgerbudget auch mit aufsuchenden Formaten arbeitet und auch crossmedial bewirbt. Also man muss natürlich, wenn man sagt, man hat Interesse daran, dass möglichst auch viele Jugendliche sozusagen da mitmachen, dann muss man halt mal in die Jugendclubs, in die Schulen reingehen und mit den Leuten dort sprechen, das Projekt vorstellen, ihnen erklären, was muss ich konkret tun, wie kann ich konkret mitwirken, wie habe ich eine Chance auf Verwirklichung meiner Ideen. Weil wir können nicht erwarten, ja, dass ein Jugendlicher oder wer auch immer nur regelmäßig auf der Seite der Kommune schaut, auf der Webseite und danach den Informationen sucht, wann ist denn das nächste Bürgerbudget und bis wann kann ich denn einen Antrag stellen und wie geht denn das? Sondern man muss das den Leuten schon ein bisschen versuchen, eben näher zu bringen, aktiv. Aber du hast vollkommen recht, das macht natürlich auf Verwaltungsseite auch Arbeit, ne, ein bisschen. Also ich brauche dann in der Kommune, in der Verwaltung eine Person, die sich um solche Aufgaben kümmert. Und das bindet natürlich Personalressourcen, das ist so. Ne? Das heißt, deswegen sage ich auch nochmal, das ist ein bisschen auch eine politische Entscheidung. Das muss man, da muss es eben eine Verwaltung und einen Bürgermeister geben, wie du sagst, die da Bock drauf haben, weil sie den Mehrwert eben sehen. Ne? Weil sie sagen, das ist eine gute Geschichte für die Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements bei uns im Ort und für die Entwicklung der Demokratie. Und wenn es so eine Haltung gibt, dann werden auch oft die personellen Mittel dafür frei.
Ja, also du sprichst es an, es klingt an einer politischen Entscheidung und vielleicht kann man es dann auch so framen gegenüber der Politikseite. Es klingt nach einer Zukunftsentscheidung. Also wie Lust hat man eigentlich darauf, die Zukunft so nachhaltig zu gestalten, dass da die Leute auch mitgenommen werden. Und gerade in der derzeitigen Zeit, du hast es eingangs auch erwähnt, mit den Krisen, mit diesem Ohnmachtgefühl, wo viele sagen, sie können gar nicht mehr mitreden, könnte das ja eigentlich das perfekte Zeichen sein, um zu zeigen, hier habt ihr wirklich die Chance, was zu bewegen. Es geht jetzt nicht um riesen Millionenprojekte, die an anderer Stelle entschieden werden, aber es geht hier wirklich um das städtische Innenleben, um Möglichkeiten, etwas zu verändern und es klappt auch. Also da gibt es ja dann eben genügend positive Beispiele, genau dieses Video, das ich angesprochen habe, da wo auch andere Beispiele noch genannt werden. Klingt ja alles sehr verlockend. Nochmal beim Thema Inklusion, was du auch gerade schon hattest. Du meintest ja, man muss da auch andere Leute mitnehmen. Ist es dann zum Beispiel auch der Fall, dass man mit Sozialarbeitern spricht oder wirklich schaut, da wirklich in die Arbeit reingeht, in die Lokale, um eben da auch Menschen mitzunehmen, die vielleicht aus Milieus kommen, die man sonst nicht erreicht? Weil das Problem, das ich oft sehe bei solchen Projekten, ist ja, gerade bei Jugendbeteiligung und bei genereller Beteiligung, man hat so ein paar Leuchtturmprojekte. So gerade auch in Schulen zum Beispiel, Schulen, die wunderbare Arbeit machen und dann, dass man die herauspickt, da kommt dann der Bundespräsident hin und hat dann einen wunderschönen Tag, schneidet irgendwie den Wimpel durch oder die Fahne durch, um irgendwas zu öffnen, weißt du, das sind wunderschöne Bilder, öffentlichkeitswirksam, aber es ist halt nicht vor Ort in der Realität, wo viele dann sagen, sowas wird ja bei uns nie passieren. Das ist ja, da ist auch eine Gefahr dann dahinter, dass man vielleicht mit Projekten, wo eigentlich was richtig Gutes dahinter steckt, andere Leute vergrault, weil die das Gefühl bekommen, davon können wir nur träumen. Wie schafft man es wirklich? Also du hast gerade schon ein paar Punkte genannt, aber kannst du vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen?
Ja, also es gibt da kein Patentrezept für sozusagen diese, sagen wir mal, schwer, wie wir das immer so nennen, sogenannten schwer erreichbaren Zielgruppen, an die heranzukommen. Es gibt, ich sag mal, im Wesentlichen gibt es drei grundsätzliche Möglichkeiten, um diese Zielgruppen besser erreichen zu können. Das eine, das ist das, worüber ich schon gerade sprach. Erstens sind diese aufsuchenden Formate, dass man wirklich dorthin geht, wo sich eben diese Personenkreise aufhalten in der Regel und dort vor Ort mit denen spricht und Werbung für diese Projekte eben zum Beispiel für so ein Bürgerbudget macht. Der zweite Punkt ist diese sogenannte crossmediale Bewerbung der Projekte. Ne? Also es reicht, wie gesagt, nicht aus, das nur irgendwie auf die Webseite der Kommune zu stellen und dort zu schreiben, bis dann und dann können Projekte eingereicht werden, sondern was zum Beispiel sehr effektiv ist, ist nach wie vor in Kommunen Plakatierung. Nicht ohne Grund in den Wahlkämpfen. Die politischen Parteien setzen nach wie vor unheimlich immer noch auf Plakatwerbung. Mhm. Weil man steht an der Ampel, man läuft durch die Innenstadt und dann hängen die Plakate dort und dann sieht man das.
Ja.
Das heißt, man muss sich digitaler und analoger Medien bedienen, um möglichst viele Leute zu erreichen. Dann klar, diese ganzen Social-Media-Plattformen, auch dort sollte man das natürlich versuchen zu streuen. Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte ist sozusagen jetzt noch eine etwas neuere Diskussion. Das ist diese sogenannte Zufallsauswahl. Das passt jetzt nicht zu diesen Bürgerbudgets, aber es gibt andere Beteiligungsformate, wie zum Beispiel Bürgerräte, die sind ja im Augenblick auch auf Bundesebene sehr in der Diskussion. Da zieht man aus dem Einwohnermelderegister zufällig, also nach statistischen Kriterien, ja, nach Alter, Geschlecht, wohnhaft in welchem Ortsteil und so weiter, zieht man dann zufällig praktisch Leute. Und da versucht man dann auch den Bildungsstand zum Beispiel oder soziale Hintergründe mit zu erfassen. Da legt man dann eben auch Wert drauf, dass eben jüngere Leute sozusagen mit dort gezogen werden. Ja.
Also man versucht, wie wir es auch in der Studie machen, eine repräsentative Stichprobe zu ziehen.
Genau.
Und die kommt dann zusammen, nur dass wir es nicht
also in der Studie haben. Also ich mag den Begriff Repräsentativität nicht immer so sehr, weil im statistischen Sinne lässt sich das eigentlich nicht erreichen.
Safe, ja.
Man kriegt bei so einer Stichprobenziehung, wie du zu Recht sagst, also eine wirkliche Repräsentativität nicht abgebildet, weil dafür ist die Stichprobe in der Regel zu klein.
Ja.
Aber man versucht sich natürlich dem zu nähern. Ja? Also man ist oft deutlich besser unterwegs oder es ist auf jeden Fall repräsentativer, als wenn man einfach nur eine Infoveranstaltung zum Beispiel macht und wer kommt, der kommt und wer nicht kommt, der kommt nicht.
Genau.
Weil dann sitzen dort immer nur die üblichen Verdächtigen, die man sowieso schon kennt und aber nicht die, die man eben eigentlich erreichen will.
Ja. Freiwillig ist ein Bürgerrat aber dennoch, oder? Oder ist das
ja, also klar, Beteiligung ist immer freiwillig. Also davon halte ich auch gar nichts irgendwie, auch selbst beim Wählen, ja, also wir sind froh über jede Wahlbeteiligung, über jede hohe Engagementquote und wir sollten das Möglichste tun, um die Leute mitzunehmen. Aber jemanden zu zwingen, etwas zu tun in diesem Bereich, halte ich für kontraproduktiv.
Ja. Gehe ich voll mit inhaltlich. Sehr schön, wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs. Wenn wir mal so in die Zukunft gucken, auf diese langfristige Wirkung. Ich habe mir notiert, ich würde gerne reden, so über Symbolik oder wirklich echten Wandel. Hast du denn Projekte erlebt, die wirklich dauerhaft etwas verändert haben in der Kommune, über so ein einzelnes Projekt hinaus, wo man das Gefühl hat, das verändert auch wirklich so die Kultur in so einer Kommune?
Ja, Also wir hatten zum Beispiel, weil wir ja jetzt viel auch über Jugendliche gesprochen haben und so, wir hatten mal ein ganz tolles Projekt im Landkreis Mansfeld. Das ist ein Landkreis, ein Flächenlandkreis in Thüringen. Und dort haben wir eine sogenannte Projektwerkstatt gemacht, Jugendkreistag. Und das war wirklich ein zeitlich befristetes, auch gefördertes Projekt. Und daraus hat sich aber wirklich, nachhaltig so ein projektorientierter in Zusammenarbeit mit Schulen aufgebauter Jugendkreistag entwickelt. Also das war mal so ein Projekt, wo man wirklich sagen kann, das war nachhaltig. Und man hat dann es eben nicht nur geschafft, im Rahmen dieses geförderten Projektes Engagement zu verwirklichen, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und konkrete Vorschläge zu erarbeiten, was man halt so im Landkreis verbessern könnte, sondern eben wirklich dann längerfristig. Weil der Landkreis hat dann entschieden, das war ein gutes Projekt, das wollen wir gern fortsetzen. Genau. Und auch diese, wie gesagt, über die Bürgerbudgets, über die wir jetzt eben gesprochen haben, das sind in der Regel auch sehr erfolgreiche Formate, einfach aus dem Grund, weil die Leute halt unmittelbar sehen, dass ihr Engagement zu einer ganz konkreten Wirkung führt. Dann steht eben dort die Tischtennisplatte auch tatsächlich und wir haben nicht nur diskutiert, sondern wirklich was geschafft.
Ja, voll. Du sprichst gerade auch die Region an, natürlich im Osten, in dem du auch lebst, hast du das Gefühl, dort ist es besonders wichtig anzusetzen und wird dann vielleicht, also hat man, ich spreche mal frei heraus, man hört ja oft zum Beispiel gerade auf kommunaler Ebene in Vereinsarbeit, dass bestimmte politische Gruppierungen dort immer stärker werden und gerade im Osten versuchen da eben die Menschen zu erreichen und das hat sehr oft sehr gut klappt, gerade wenn man so an Junge Alternative denkt, zum Beispiel in den letzten Jahren, die ja gerade die sehr, sehr gute Jugendarbeit leistet und da jungen Menschen das bietet, was sie sich sonst wünschen eigentlich, was wir so sehen. Hast du das Gefühl, dass so ein Bürgerbudget dann so ein Gegenentwurf sein kann? Oder nicht das Bürgerbudget im Speziellen, aber vielleicht auch einfach so eine Projektarbeit, eine Jugendwerkstatt? Wie würdest du das einschätzen?
Ja. Also, ja, die große Herausforderung ist halt einfach, vor allem, wenn wir jetzt über den Osten sprechen, ne, wir haben es da halt, mit mehreren Problemen zu tun. Zunächst haben wir natürlich so ein bisschen noch die Nachwehen oder mit den Nachwehen eben auch, viele gescheiterten Biografien nach der Wende. Ne? Also ja. Es gibt einfach im Osten viele Menschen, die nach wie vor, die sozusagen nach der Wende Halt verloren haben, die in die Langzeitarbeitslosigkeit gerutscht sind. Dieser ganze Strukturwandel, der stattgefunden hat, ne? Schauen wir mal in die Lausitz und so weiter. Das ist für viele Menschen wirklich eine Herausforderung gewesen, diesen Wandel zu gestalten.
Und dieser Vertrauensverlust
wird danach. Da ist viel Frust entstanden. Ne? Ja. So. Frust. Und auf der anderen Seite ist aber eben auch unheimlich viel gewachsen. Ja? Also zum Beispiel, wenn wir mal bei der Lausitz bleiben, ne? Klar, es gibt weniger Tagebau, aber das ist halt jetzt ein tolles Naherholungsgebiet. Ja? Also da entwickelt sich Tourismus und Gastronomie und so weiter. Also da, wo etwas verloren geht, gibt es natürlich auch Chancen, dass wieder etwas entsteht. Aber oft schauen halt, und das ist so eben ein bisschen die Prägung, ja? Man ist so negativ ein bisschen gestimmt, eingestellt. Alles ist schlecht, immer alles ist schlecht. Und die Politik kriegt nichts auf die Reihe. Und da können eben solche konkreten Beteiligungsformate helfen, weil man im Gespräch bleibt. Es ist wichtig, dass wir miteinander reden, kommunizieren, aufeinander zugehen. Denn wir können nur gemeinsam etwas erreichen. Wenn wir gegeneinander arbeiten, wird das nichts. Und ich glaube, dass man eben über solche Projekte die Leute wirklich mitnehmen kann, einbinden kann und vielleicht so auch die Chance hat, den einen oder anderen zumindest ein bisschen positiver eben zu stimmen. Ne? Und klar, das ist ein Riesenproblem, aus diesen ländlichen Regionen eben auch viele junge Menschen vor allem weggezogen. Und solche Projekte verbinden wir oft natürlich und die Kommunen auch die Hoffnung, dass die so einen gewissen Haltefaktor auch auslösen. Das vielleicht doch der eine oder andere bleibt, weil er eben dann jetzt hier zumindest, wenn es schon nicht die allertollsten beruflichen Optionen gibt, aber es doch ein tolles soziales Umfeld gibt und tolle Projekte, wo man sich aufgehoben fühlt, wo man Wertschätzung erfährt. Und also solches Bürgerbeteiligen kann auch ein Haltefaktor sein für und so weiter und so fort. Also ja, es gibt eine ganze Menge an Gründen, warum es Sinn macht, vor allem im Osten der Republik, im ländlichen Raum, eben solche Projekte wie Jugendwerkstätten, Bürgerbudgets und Ähnliches auf den Weg zu bringen.
Ja, wunderbar. Ich hätte es nicht besser abrunden können. Ich wollte das mit der Wertschätzung gerade auch noch erwähnen, Symbolische dahinter, dass man natürlich auch in Organisationen sieht, wenn man Menschen halten möchte, regional, aber auch natürlich in der Organisation, in der Gesellschaft. Und aber auch dann geht es eben nur mit Wertschätzung und zu zeigen, dass man einander braucht. Und ich glaube, ich hoffe, das haben wir auch in dieser Folge ganz gut rübergebracht. Du hast es mega rübergebracht. Eben gar nicht über diese Downsides, diese negativen Punkte gesprochen, die es ganz am Ende, die ich gerade noch angesprochen habe, sondern vor allem das Gegenteil von Frust, das Gegenteil von Vertrauensverlust, nämlich das, wie man es schafft. Und ihr macht da echt eine coole Arbeit, eine wertvolle Arbeit für die Kommunen, weil die auch wirklich, wir wissen es, überfordert sind zum Teil und vielleicht genau euch brauchen, um da mehr Ahnung zu bekommen, wie sie Menschen mitnehmen können, aber gleichzeitig auch eben für die Menschen vor Ort, um ihnen zu zeigen, da passiert was und ihr habt da wirklich eine Stimme. Von dem her, ich würde den Sack zumachen, außer du hast noch etwas, was du dringend loswerden möchtest, ich weiß nicht.
So ganz spontan fällt mir nichts ein, also nur nochmal vielleicht die Aufforderung genau, lasst uns zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was wir gesellschaftlich brauchen. Ja. Und nicht immer das Negative sehen, sondern ja, vieles geht schief, nicht alles klappt und Politiker sind nicht perfekt, wir aber auch nicht, ich auch nicht. Und sollten manchmal auch auf die Dinge schauen, die wirklich gelingen, was gut läuft. Es ist nämlich nicht alles schlecht.
Ja, wunderbar. Lass ich gerne genauso stehen. Danke, Peter, danke fürs tolle Gespräch. Danke euch fürs Zuhören
danke zu Hause und überall.
Und wir hören
uns wieder. Eure tolle Arbeit, das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, danke. Von dem her wunderbar. Wir lassen es so stehen. Ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wieder mit der Ronja und mir. Und ja, ich freue mich drauf. Bis dann.